Und das ist immer die Frage an uns, ob wir hören und wie wir hören, ob wir bei der Sache sind. Ich habe meiner Gemeinde früher, ich hatte meine Gemeinde gegründet und ich habe ihnen gesagt, ja, das ist, wir sind selten ganz bei der Sache. Wir haben gerade noch die Kinder zusammen gerafft und sind in den Gottesdienst gefallen und jetzt sind wir voll mit so viel und dann, ja, wie kommt der Gottesdienst und die Predigt und eigentlich hat man auf dem Nachhauseweg schon die Hälfte vergessen und es ist nicht wirklich angekommen, weil man nicht wirklich da war. Das ist ein Ziel des Teufels, ne? Dass wir gar nicht richtig da sind. Wir meinen, wir wären, aber wir sind nicht. Und dass wir mal so richtig präsent sind, so richtig mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, aller unserer Kraft, richtig präsent sind, richtig da sind, das ist ein Wunder. Das ist eine Gabe, das ist eine Gnade, glaube ich. Das kriegen wir gar nicht hin. Ja, ich hatte auch gesagt, wie wichtig das ist, diese Sabbatzeit, diese Zeit, in der wir die Woche wieder ablegen, die Woche wieder loswerden, das, was hinter uns ist, wieder vor dem Herrn ablegen, nochmal drüber nachdenken. Vielleicht ist das ein oder andere daraus noch wichtig, sich nochmal dran zu erinnern. Ich habe festgestellt, wenn ich in mein Tagebuch gucke, am Ende der Woche weiß ich schon nicht mehr, was am Anfang war. Und dann merke ich ja, ich habe ganz viel vergessen. Irgendein inneres Muster sagt mir, naja, war nicht viel in der Woche. Aber wenn ich danach gucke, war sehr viel in der Woche. Es ist so viel passiert und es ist so viel erledigt worden und so vieles ist passiert. Und mein Verstand hat so viel schon wieder aussortiert, woran ich mich schon nicht mehr erinnere nach einer Woche. So ist das heute. Schnell, schnell, viel, viel und alles halb und nichts richtig. Aber so geht das mit Gott nicht, oder? Also das Evangelium ist nicht das Evangelium to go, dass wir so mitnehmen wie ein Pappbecher, noch schnell im Gehen und schon nehmen wir das noch so mit. Und ja, dann haben wir das auch noch mitgenommen, haben wir das auch noch gehört, haben wir das auch noch gehabt. Und so geht das nicht. Das ist ein Problem, ne? Das Problem ist, dass Gott wirklich Aufmerksamkeit haben will. Unter anderem deswegen, weil er Gott ist. Und manchmal ist es so, dass wir Gott eigentlich nur die Reste geben, das, was übrig bleibt, wenn alles andere abgearbeitet ist, dann haben wir vielleicht noch die Kraft für einen Hauskreis oder vielleicht noch die Kraft für einen Gottesdienst und hoffen auch da, dass es nicht zu lang ist, weil wir haben ja noch viel zu tun. Und so funktioniert es nicht, so funktioniert es einfach nicht. Und es liegt nicht an Gott, sondern daran, dass wir nicht richtig bei der Sache sind. Der Herr hat mir mal gesagt, wie soll das sein? Die Gemeinde, die arbeiten alle wie verrückt. Am Samstagabend wollen die sich entspannen, indem sie bis Mitternacht irgendwelche Wüstenfilme angucken. Dann fallen die ins Bett, träumen irgendeinen Wahnsinn, Chaos, Mord und Totschlag. Am nächsten Morgen fallen die irgendwie in die Gemeinde. Was soll das geben, ne? Was soll das geben? Und eins, was es braucht, das ist, dass wir langsamer werden. Wir meinen, wir müssen noch schneller werden, aber in Wahrheit müssen wir langsamer werden. Aufhören, langsamer werden, Tempo drosseln, runterkommen. Sehr wichtig. Heutzutage wird sehr viel Geld dafür bezahlt, um runterzukommen und überhaupt mal zur Ruhe zu kommen. Massage hilft. Ja, und das ist sehr wichtig. Der Herr will uns immer, immer runterholen, immer zur Ruhe bringen. Und wenn wir ihm näher kommen und wenn er uns zur Ruhe bringt, dann werden wir innerlich wieder klein. Wir werden ein Kind. So, und das Viele und das, was wir alles müssen und so, das fällt dann zur Seite weg. Und wir werden wie ein Kind bei dem Herrn. Wir werden diese Zeit und diese Aufmerksamkeit nicht aufbringen können ohne Glauben, weil wir müssen glauben, dass Gott uns die Zeit dehnt, oder? Also ich habe gemerkt bei uns im Gebetskreis, wenn wir wirklich gemeinsam in das Gebet eintauchen wollen und wirklich, dass es wirklich ankommt, dass wir wirklich in die Tiefe kommen und es sich entfalten kann, das braucht ja wenigstens 3 Stunden. Normalerweise 4. Ja, so lang. Braucht es eben. Und weil es diese Zeit braucht, braucht es ein Wunder, dass Gott uns die Zeit dehnt oder schiebt. Bei dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Deswegen ist Gott nie im Stress. Er hat dieses Zeitproblem nicht. Wir schon, wir meinen, die Uhr bestimmt die Zeit. Aber der Herr bestimmt die Zeit. Amen. Und wenn nicht mehr die Uhr unsere Zeit bestimmt, sondern der Herr, dann erleben wir viele Zeitphänomene. Dass wir im Gebet sind und wir meinen, wir sind schon 1 Stunde lang im Gebet, wir gucken auf die Uhr, 10 Minuten. Und umgekehrt auch, dass wir denken, oh, das waren 10 Minuten und dann, es war 1 Stunde. Und wir können das, der Verstand kann das nicht erklären, der Verstand versteht das nicht. Der guckt auf die Uhr, der versteht das alles analytisch und technisch. Aber der Herr kann uns die Zeit dehnen und schieben, wie wir es brauchen. Aber das braucht von unserer Seite Glauben, dass wir sagen, ich kann mir das leisten, mir diese Zeit zu nehmen. Und der Herr wird dafür sorgen, dass andere Dinge erledigt werden wie nebenher. Oder dass die Zeit gedehnt wird und so weiter. Haben wir sicherlich alle erlebt, ja. Wir haben dem Herrn Zeit gegeben und dann haben sich andere Sachen wie nebenher erledigt. Sachen, die normalerweise viel Zeit gebraucht hätten, sind irgendwie, ging das alles sowas von geschmiert und sowas von leicht oder jemand anders hat es gemacht und unglaublich, ja. Ich nehme viel Zeit, sonst könnte ich auch die Bücher nicht schreiben. Und schon vielleicht 4-5 Stunden am Tag nehme ich mir schon im Gebet als normal. Und natürlich fragen mich alle, ja, aber wie geht denn das? Das geht doch gar nicht. Aber es geht eben doch. Weil der Herr kann das. Er schafft uns Zeit. Und das muss sein, sonst kommen wir aus dem Hamsterrad nicht raus, sonst kommen wir aus dem Stress nicht raus und wir drehen uns nur da drum. Auch wenn wir dann beten wollen, drehen wir uns immer noch um die ganzen Angelegenheiten, die alle jetzt dringlich sind. Und es braucht seine Zeit, bis wir das mal dem Herrn alles abgelegt haben und bis das Drehen darum aufhört und wir auch glauben, wir haben es ihm jetzt wirklich gesagt, er weiß es jetzt, ich kann es jetzt loslassen und frei werden. Für jetzt. Gott sagt ja seinen Namen, ich bin. Ich bin. Ich bin, der ich bin, ich bin. So nicht ich war oder ich werde sein, sondern ich bin. Und Gott hat mir mal gesagt, so viele Menschen erleben von mir so wenig, weil sie sind nicht, sie waren. Sie kommen nie im Jetzt an, sie sind immer, sie drehen sich immer um das, was war, immer um die Vergangenheit. Sie kommen nie im Jetzt an, immer, sie hinken immer hinterher. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Mensch nicht ist, sondern war, was ist das für ein Leben? Ne? Dieser Mensch ist nicht wirklich, wirklich da. Ne? Gott ist da, aber der Mensch ist nicht wirklich da. Er ist noch gestern. Er ist noch nicht angekommen. Aber Gott ist nicht im Gestern. Gott ist jetzt. Und von daher, ja. Also da haben wir gestern auch drüber geredet. Vielleicht erinnert ihr euch. Und alles geht damit los, dass wir in die Position kommen, richtig zu hören. Ein weiteres Problem, das sich in dieser Hinsicht stellt, ist immer das, dass wir meinen, wir haben schon alles gehört. Wir haben das alles schon gehört. Ja, natürlich haben wir das auch alles schon gehört. Aber das hilft uns nicht, dass wir das schon gehört haben. Wir müssen auch in das hineinkommen, sonst nutzt es nichts. Ne? Und viele, viele Christen sind ja auch einfach nur noch gelangweilt in ihren Gemeinden und Gottesdiensten, weil sie haben das alles schon gehört. Und alles wiederholt sich und irgendwann kennt man alle Predigten, man kennt das alles, man weiß das alles. Das alles dreht sich im Kreise. Es gibt nichts Neues. Und Jesus sitzt auf dem Thron und sagt, ich mache alles neu. Tja, wie kann das sein, dass es da nichts Neues gibt? Wenn wir es mit dem zu tun haben, der sagt, ich mache alles neu. Wir meinen, der macht gar nichts neu, der macht alles alt. Auch in der Gemeinde, wir gucken immer nach hinten, wie das war, wie das war. So machen wir auch jetzt, so auch jetzt. Immer sind wir nach rückwärts gewandt. Und der Herr sagt, guck mal nach vorne. Wende mal dein Gesicht. Ne? Ich habe dir auch Neues mitzuteilen, von dem du nichts weißt. Wenn diese Erwartung aufhört, dass der Herr uns noch was Neues zu sagen hätte, von dem wir nichts wissen, werden wir einschlafen. Das befeuert unser Gehirn nicht. Das schläft ein, weil das kennt das schon alles. Das ist Routine, das ist nur Wiederholung. Das schläfert uns ein, das ist langweilig. Aber wenn wir die Erwartung haben, dass Gott uns Neues zeigt und in neue Dinge hineinführt, dass er überhaupt alles neu macht, ständig, ja, dann wird das Leben wieder sehr aufregend. Und dann werden die Gottesdienste unberechenbar, weil es könnten Dinge geschehen, die haben wir noch nicht gekannt und die haben wir noch nicht gewusst und die haben wir noch nicht gesehen. Und sie sind nicht eine Wiederholung von gestern. Meine Sehnsucht ist sehr stark in dieser Hinsicht, aus der Routine rauszukommen. Die Routine tötet uns. Die Routine, auch wenn es gute Routinen sind, ist es doch alles Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Schläfert uns ein, macht uns müde, macht uns erwartungslos. Das gibt nichts. Viele halten aber an diese Routine und kleben da dran und sagen sich, ja, aber das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das erhalten. Dann wissen wir, was wir haben. Und das stimmt ja auch, da wissen wir, was wir haben. Aber der Herr will uns ja ein paar Dinge zeigen, die wir nicht wissen, dass wir sie haben. Wir haben ja viel mehr, als wir wissen, dass wir haben. Ich hatte gestern noch mal kurz, haben wir das mit irgendwem angesprochen, hier aus eine schöne Stelle, aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12. 22. Und dann singen wir ein paar Lieder, keine Angst, wenn meine Stimme mitmacht. Hebräer 12, ab Vers 22 heißt es da, ihr seid gekommen. Hier wird so verglichen, wozu die Israeliten gekommen waren und jetzt, wozu wir gekommen sind. So. Die Israeliten, die waren gekommen an den Berg Sinai und sie haben da gesehen, wie Gott auf diesem Berg herniederkam und sie haben Unglaubliches erlebt. Auch vieles, was sie nicht gekannt haben, haben die erlebt in der Wüste und auf ihrem Weg. Und das liest sich im Nachhinein dann so, ja, aber für die war das alles, alles neu. Auch das Brot vom Himmel fällt, war denen neu. Uns sollte das nicht so neu sein, aber es wäre uns auch neu, wenn es passiert, wahrscheinlich. Wir meinen, wir müssen dafür arbeiten wie verrückt. Gott kann das auch vom Himmel werfen. Ja, also hier heißt es, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Dazu sind wir gekommen, steht hier. Ihr seid gekommen zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der vom Himmel her redet. Also der Himmel redet zu uns und sagt, dazu seid ihr gekommen. Dazu habt ihr jetzt Zutritt. Das gehört euch. Oder ihr gehört dazu. Und was wissen wir davon? Nun ja, herzlich wenig. Ne? Wir haben das alles so auf nach dem Tod verschoben. Dann werden wir da überall dazu kommen. Ne? So ist die gängige Predigt, das ist alles erst mal dann. Ne? Aber hier steht es im Präsens, ihr seid dazu gekommen. Wir haben jetzt schon damit zu tun. Schon jetzt ist das Teil unseres christlichen Lebens, unseres Erbes und das gehört uns. Nur, man hört sich das an und das war's. Ne? Und klappt die Bibel wieder zu und sagt, das ist ja kurios. Was soll denn das sein hier, die Festversammlung und die Erstgeborenen und was ist das denn alles? Und weil wir das gar nicht wissen, klappen wir das wieder zu, als hätten wir damit gar nicht wirklich was zu tun. Glaubt ihr, dass die Engel traurig sind, die Myriaden Engel, dass wir uns bei ihnen gar nicht mal melden, dass wir diesen Zutritt gar nicht verstehen und gar nicht wahrnehmen und diese Stadt, zu der wir gehören? Ja, das ist alles sehr interessant. Und ich habe gemerkt, wenn man anfängt, Jesus danach zu fragen, fängt er an, darüber zu sprechen. Und dann fängt er einem an, Dinge darüber aufzuschließen, die hat man noch nie gehört. Die sind einem ganz neu. In Wahrheit sind die so neu nicht. Die stehen ja schon hier drin, aber wir haben das noch nie gehört. Wir haben uns aus vielem, was in der Bibel steht, raustricksen lassen. So, das ist einfach der Punkt. Ne? Es wurde uns nicht klar gemacht, dass wir das jetzt und heute und hier haben könnten. Sondern wir wurden vertröstet. Ja, später. Jetzt sitz und halt die Füße still. Und ja, mir ist aufgefallen, Jesus hat die Füße nicht still gehalten. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Jesus war immer in Bewegung. Jesus war immer unterwegs. Und ich glaube, das Reich Gottes ist in Bewegung. Es ist dynamisch. Und Jesus hat sich nicht geändert. Er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist in Bewegung und er bringt auch uns in Bewegung. Und wir erleben mit ihm eine Überraschung nach der anderen. Aber wir müssen aus der Routine raus und aus der Idee, wir wissen schon alles. Wir wissen nicht. Ich habe manchen Christen, die ganz verzweifelt zu mir gesagt haben, hallo, ich bin so verwirrt, ich weiß gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, für dich ist noch Hoffnung. Für dich ist noch Hoffnung, dass du mal gar nichts mehr weißt. Das ist sowas von nötig und ab und zu, nur dass wir es nicht verstehen. Ist es, als würde der Heilige Geist unser ganzes Leben, unser ganzes Wissen zertrümmern, sodass wir wirklich überhaupt nicht mehr wissen. Und das ist manchmal leider nötig, um den ganzen Tisch mit all unserem Wissen mal alles abzuräumen und darunter zu schieben und du hast wieder eine freie Fläche, auf die der Herr etwas Neues stellen kann. Vorher ging das nicht mehr, war schon alles voll. Da konnte nichts mehr noch drauf getan werden. Ja? Das war schon überfüllt. Und der Heilige Geist kommt und das ganze Geschirr, das ganze alte Zeug mit riesigem Getöse, schiebt er vom Tisch und Und wir denken uns, oh Gott, das muss der Teufel sein. Aber es ist manchmal nicht der Teufel. Wir tun dem Teufel manchmal echt Unrecht, was wir dem alles in die Schuhe schieben. Manchmal ist es auch Gott, der das so macht. Hiob, da war das, ist ein klassisches Beispiel dafür. Ne? Hiob hat alles so gut und so richtig gemacht und er war so angesehen und alles war wirklich tipptopp und super und toll. Und dann hat Gott ihm alles auseinandergenommen. Ja, und interessant, dann fängt Gott an zu reden zu Hiob aus diesem Wettersturm, oder wie das da steht, spricht Gott zu ihm. und stellt ihm lauter Fragen. 30 Fragen. Und auf alle diese Fragen hat Hiob keine Antwort. Und nach diesen 30 Fragen, auf die Hiob keine Antwort hat, sagt Hiob: Ich habe dich doch nicht so gut gekannt. Ich habe gedacht, ich weiß das alles. Aber nach diesen 30 Fragen, die Gott mir da gestellt hat, bin ich jetzt der Meinung, ich kenne dich nur vom Hörensagen. Ich habe keine Ahnung. Und so macht das Gott manchmal. Er stellt Fragen, eine Frage nach der anderen, und wir haben keine Antwort darauf. Und daran merken wir, wir haben uns eingebildet, wir wüssten schon alles, wie es läuft, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Auf alle wesentlichen Fragen haben wir gar keine Antworten. Wir wissen das nicht. Wie funktioniert das Glücklichsein? Wie geht das mit der Freude? Was ist Frieden wirklich? Liebe, Gott ist Liebe. Was kannst du mir über Liebe sagen? Naja, vielleicht könntest du da 2-3 Minuten sowas zusammenstottern, so zusammenbringen, und dann wärst du schon am Ende. Als Jesus auferstanden ist, erscheint er den Jüngern, und da steht es, dass er mit ihnen über das Reich Gottes sprach, 40 Tage. Wie lange kannst du über das Reich Gottes sprechen? 4 Minuten? 14 Minuten? Und immerhin hat Jesus schon 3 Jahre lang mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Jetzt erscheint er ihnen, und jetzt nochmal kleiner Crashkurs, 40 Tage, über die Dinge des Reiches Gottes. Ja, was können wir sagen über das Reich Gottes? Ja, wir sind da ganz schnell am Ende. Ne? Wir werden dann ein paar Sätzchen zusammenbringen, und dann sind wir am Ende. Ne? Das ist im Allgemeinen so. Wenn man das bedenkt, Jesus legt eine unglaubliche Betonung auf das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist ein riesen, wahnsinnsgroßes Thema. Ist es das auch in der Gemeinde? Nö. Also es ist mir immer wieder auffällig, dass das, was bei Jesus ein sehr großes Thema ist, ein sehr wichtiges Thema ist, worüber er also sehr ausführlich spricht, ja, das streifen wir mal so. Ne? Wir haben so das Evangelium des Seid nett zueinander. Aber Jesus hat das Evangelium vom Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist nicht immer nett. Habt ihr schon gemerkt? Jesus war auch nicht immer nett. Jesus hat sich manchmal schrecklich unchristlich benommen. Das passt gar nicht in unser Bild. Ja, dass der da eine Peitsche nimmt und den Tempel verwüstet. Also hallo? Was würden wir heute mit so einem machen? Anzeige? Also wir würden genau das Gleiche mit Jesus machen heute. Ich fürchte, wie die Pharisäer damals. Das ist ein Unruhestifter. Der hat ja jede Versammlung gestört. Ja, Jesus hat einfach den Ablauf gestört. Ist auf einfach gesagt, hier ist doch diese Frau hier, die ist gelähmt. Können wir ihn nicht mal heilen? Ja, hallo, wir haben hier gerade die Predigt. Wieso können? Was ist denn mit dieser Frau? Und stört das nicht, dass die Frau gelähmt ist? Die ist schon 18 Jahre gelähmt. Das ist für uns kein Problem. Und am Sabbat darf man auch gar nicht heilen. Nur, dass du das auch weißt, Jesus. Halt schön die Füße still. Stör nicht unseren Ablauf. Und Jesus doch, stört den Ablauf, heilt die Frau. Und dafür will man ihn umbringen. Weil die Routine ist uns so wichtig, so wichtig, so wichtig. Als Jesus in seiner Heimatgemeinde, seiner Synagoge Nazareth, ist Jesus, und man bringt ihm ja dann die Schriftrolle. Ihr kennt diese Geschichte, wo er dann aufschlägt, Jesaja 61, und dann da vorliest: Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, hier den Gefangenen Freiheit zu bringen und Frieden zu bringen und und Heilung zu bringen und. Er hat mich dazu gesalbt, das zu tun. Und dann wird die Rolle ihm wieder dann abgenommen und alle Augen schauen auf ihn, wie er jetzt diese Worte auslegen wird. Hoffentlich so, wie auch die richtigen Rabbis der richtigen Richtung es auch auslegen. Das ist sehr wichtig, das muss alles dogmatisch tipptopp richtig sein. Aber Jesus legt es nicht aus, stellt euch vor, und das war für die unbegreiflich. Hey, wir haben 1000 Jahre lang diesen Text ausgelegt und Jesus legt ihn nicht aus, sondern sagt, jetzt ist das Wort vor euren Ohren erfüllt. Und die, was, wie, was, das Wort ist erfüllt. Seit wann erfüllt sich das Wort? Das ist ja mal ganz was Neues, dass das Wort sich erfüllt, hallo. Das haben wir ja so noch nie gehabt. Wir warten immer darauf, seit 1000 Jahren, dass sich irgendwas erfüllt, aber es erfüllt sich ja nie. Und jetzt kommt einer und sagt, jetzt ist das Wort vor euren Ohren erfüllt, kommt, lasst uns gehen und es tun. Ja, was haben sie getan? Sie haben Jesus rausgeworfen. Der Messias, auf den man gewartet hat, ist rausgeflogen, weil er das Wort nicht ausgelegt hat, sondern erfüllt hat. Die Kirche tut sich mit Erfüllung schwer. Das muss man mal so sagen. Ne? Wir wollen das auslegen, aber dass es sich erfüllt, damit wissen wir nicht umzugehen. Was machen wir denn dann, wenn das alles passiert? Wer sind wir dann? Was passiert dann? Das ist neu. Das haben wir nicht unter Kontrolle. Da wissen wir nicht, wohin das führt. Wir wissen nicht, was das aus uns macht. Wir können den Leuten nicht sagen, was am nächsten Sonntag passiert. Ob überhaupt was passiert und wo. Wir können das alles nicht mehr sagen. Es liegt nicht mehr in unseren Händen. Es ist jetzt in den Händen des Reiches Gottes. Es ist in den Händen des Heiligen Geistes, der das macht, wie er das will und nicht, wie wir das wollen. Der Wille Gottes und unser Wille, das ist immer ein Konflikt. Wir wollen es so, wie wir es hatten. Und der Herr will es so, wie er es will, dass es kommt. Und das ist oft ganz auseinander, sein Wille und unser Wille. Wer bekehrt sich zu wem? Normalerweise verlangen wir von Jesus, dass er sich zu uns bekehrt. Er muss uns hinterherlaufen, er muss uns folgen. Nicht wir folgen ihm, er muss uns folgen. Wohin wir gehen, muss Jesus mitgehen mit uns. Und damit muss er uns helfen und uns beistehen. Und da soll er dies regeln und das regeln und die Probleme regeln. Wir weisen ihm so bestimmte Aufgaben zu, die wir meinen, dass wir ihm die zumuten können. Und den Rest machen wir allein. Und so folgen wir nicht Jesus nach, sondern er uns. Er muss uns folgen. Und die Vorstellung, wirklich ihm zu folgen, wirklich ihn den Herrn sein zu lassen, das ist uns schwer vorstellbar. Wo führt das hin? Mein Leben ist doch schon geplant bis zur Rente. Das ist doch alles hier im deutschen Industriealltag, ist doch alles schon vorgegeben, ist doch alles schon getaktet, ist doch alles schon klar. Ja, und dann kommt Jesus. Taucht auf der Arbeitsstelle von Levi auf der Arbeitsstelle und sagt, komm, lass uns gehen. Und Levi steht auf und geht. Also das liest sich so einfach, ne? Aber ich habe mir vorgestellt, ja, und wenn er auf meiner Arbeitsstelle auftaucht, Jesus passt gerade gar nicht. Ne? Ich dachte, wir sehen uns, wenn am Sonntag, weißt du das nicht? Gottesdienst ist am Sonntag auf der Kirche, aber nicht hier in meinem Büro, am Mittwoch. Ja, und so schlagen wir Jesus immer wieder aus und sagen, ja, nicht so, nicht jetzt, Immer geht es nicht so, wie er will, sondern er muss sich immer danach richten, wie wir wollen und wann wir können. Deswegen habe ich manchmal gesagt, Erweckung ist mit uns in Deutschland sehr schwer zu machen. Wir haben dafür einfach keine Zeit. Pfingsten kommt, der Geist fällt, 3000 Leute wollen sich taufen lassen und nach 4-5 Stunden sagst du, ja, und wann ist jetzt eigentlich mal zu Ende? Wann ist die Veranstaltung zu Ende? Ich muss ja morgen früh arbeiten gehen und die Erweckung richtet sich nicht nach deinem Terminkalender. Also keine Erweckung. Oder? Es sind ganz einfache Dinge, an denen es scheitert. Zum Beispiel solche. Ne? Wenn das kommt, werden wir denn dann da uns drauf einlassen? Werden wir dann anrufen auf der Arbeit und sagen, ja, ich kann nicht kommen, tut mir leid. Ja, wann können Sie denn kommen? Weiß ich auch nicht. Die Erweckung ist hier ausgebrochen. Ich kann nichts Genaues sagen. Hier stehen ein paar tausend Leute, die von sich taufen lassen. Und ein paar Tage später lesen wir von weiteren Tausenden. Ja, wer ist denn zuständig? Ja. Wer macht das denn? Wer hat das geplant? Wer organisiert das? Wer ist hier in Verantwortung? Und. Das sind die deutschen Fragen. Ne? Auf alles dieses, wenn du Pfingsten liest und denkst, Pfingsten ist eine Art Blueprint, ist eine Art Beispiel, wie es passiert, wie Gott das macht, wenn er Erweckung bringt. Du musst dich fragen, was würde passieren hier? Was würde passieren mit dir, wenn es passiert? Vor ein paar Jahren hat der Herr mir gesagt, du musst dir Gedanken machen darüber, was passiert, wenn es passiert. Was passiert, wenn es passiert? Und ich glaube, die Erweckung hat schon an viele Gemeindetüren angeklopft, weil viele Gemeinden beten ja auch um Erweckung, oder? Aber die Vorstellung von Erweckung ist bei den meisten, dass halt sonntags ein paar mehr Leute kommen. Glaubt ihr, das ist Erweckung? Ich glaube, Erweckung ist, dass die Leute aufwachen. Erweckung ist aufwachen, aufwachen. Leute wachen auf und stellen fest, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ich habe mein Leben verschlafen. Ich habe überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Und wenn Leute anfangen aufzuwachen, ja, was meinst du, was das mit deiner Gemeinde machen wird? Wir wissen das gar nicht. Jedenfalls passt das alles nicht in unsere Strukturen. Das wirft die über den Haufen. Es schafft sich seine eigenen Strukturen. Erweckung schafft sich ihre eigenen Strukturen. Und die meisten Erweckungen sind wodurch zugrunde gegangen? Durch die böse Welt? Nein, durch die Gemeinde. Die meisten Erweckungen wurden beendet durch die Gemeinde selber, die dann kam und sagte, okay, hier ist Erweckung, jetzt lass uns das mal managen und lass uns das jetzt mal in die richtige Ordnung bringen und lass uns das mal organisieren und lass uns jetzt mal hier die Leute ausbilden und dann lass uns das mal alles richtig machen. Und dann hat man dann alles richtig gemacht und die Erweckung war weg. Und man hat sein richtig behalten, aber tot. Richtig tot. Ja. Wollen wir das Leben haben? Jesus sagt, ich werde euch das Leben bringen. Aber das Leben will, was es selber will. Und das Leben bildet sich selber seine Gestalten und seine Formen und seine Strukturen, wie in der Natur. So, das Leben drückt sich aus in einer unendlichen Vielfalt, ist uns viel zu vielfältig. Wir wollen das runter beschneiden auf überschaubare Maße. Ja, wir wollen nicht 1000 verschiedene Sorten von Äpfeln, wir wollen 5. Die kann man im Discounter kaufen. Immer gleich. Wir wissen genau, was es ist. Und die 995 anderen Sorten, die verschwinden einfach. Ne? Also das ist typisch Industrienorm. Ne? Das ist DIN. Wir beschneiden die Dinge, wir machen große Dinge, auch große biblische Dinge, ganz, ganz klein. Pfingsten, ja, was ist von Pfingsten übrig geblieben? Ja, das ist ja ein Trauerspiel eigentlich. Ne? Man liest die Sachen nochmal jedes Jahr wieder, hat sein Pfingstfest und geht mal essen und gut ist. Und alle Engel trauern und denken sich, oh, wir hätten ihnen gern geholfen mit ihrer Erweckung, aber sie haben kein gehobenes Interesse daran. Sobald es an die Komfortzone geht, sobald irgendetwas anders wird, als wie es immer war, da gehen die Streitereien los und die Fragen und da weiß man nicht mehr, was man davon halten soll. Genauso haben sie über Jesus gesprochen. Wir wissen nicht, was wir von dem halten sollen. Wir wissen nicht, wer der ist. Das wissen wir nicht. Ja, und es wäre schön, wenn auch wir wieder an den Punkt kommen, dass wir das gar nicht wissen. Dass wir sagen, Jesus, ich habe hier so ein kleines Bild in mir. So ein kleines, frommes Jesus-Bild habe ich in mir. Aber wer bist du wirklich? Ne? Als Johannes Jesus sieht auf Patmos, hier Offenbarung 1, immerhin der Apostel, der Jesus ja zu Lebzeiten gesehen hat, er sieht jetzt Jesus im Himmel. Und er ringt nach Worten, um das also zu beschreiben, wie Jesus jetzt aussieht. Der ist gar nicht in Sandalen und mit weißem Gewand und so wie im Jesusfilm, sondern der ist da hier mit diesem goldenen Gürtel und wie Feuer und wie Kupfer und der ist wie, also die Stimme wie mächtige Wasser und bei seinem Anblick geht Johannes, also fällt zu Boden, steht da wie tot. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal Jesus dich umgehauen hat, ja. Dein kleines, nettes Jesusbildchen reißt dich nicht vom Hocker, da fällst du nicht um wie tot, ja. Das ist einfach der Unterschied, aber der ging zu Boden und Jesus geht zu ihm hin und legt seine Hand auf ihm und sagt, fürchte dich nicht und richtet ihn wieder auf und sagt, ich habe dir viele Dinge zu sagen, von denen du nichts weißt. Die ganze Offenbarung, stellt euch vor. Und wahrscheinlich war das noch einiges mehr, was man dann nicht da reingeschrieben hat. Weil das Wesentliche steht oder so, ja. Jedenfalls unglaublich. Er sieht jetzt Jesus und Jesus sieht sowas von anders aus und Jesus ist für ihn sowas von überwältigend und sowas von ehrfurchtgebietend und sowas von anders, als wie er sich das vielleicht auch jetzt schon so gedacht hat, wie dann Jesus wohl so ist. Und das könnten wir beten, wenn wir wollen. Jesus, zeig uns, wie du wirklich bist. Hier sind unsere angelernten und routinemäßigen Vorstellungen, die wir so von dir haben, von dem lieben Herrn Jesus, dem Hirten, der sein Schäfchen an der Seite hat und der so brav ist und so gut ist und so lieb ist und so nett ist. Ja, gut, Erweckung wird genau damit anfangen. Erweckung beginnt damit, dass unsere Bilder erschüttert werden, oder? Unsere Bilder, unsere Ideen, unsere Vorstellungen werden erschüttert. Richtig erschüttert. Normalerweise gehen wir dafür durch eine Menge Krisen. Und in den Krisen ist für uns wichtig, rauszufinden, was wirklich funktioniert. Denn du bist in der Krise. Nur Vertröstungen und nur irgendwelche religiösen Vorstellungen, die helfen dir jetzt nicht weiter. Du brauchst jetzt das Echte. Du brauchst jetzt den wirklichen, echten Jesus, der wirklich echt handelt. Ne? Sonst wird die Krise dich umbringen. Und deswegen kommen wir in solche Situationen, die uns viel zu groß sind, wo wir den Eindruck haben, jetzt ist aus mit uns und wir kommen hier nicht mehr zurecht und so. Und dann schreien wir womöglich zu Gott und dieses, dass wir nach ihm schreien, das zeigt schon, wir wollen jetzt ihn doch ein bisschen mehr wie Wie sonst? Solange Menschen nicht nach ihm schreien, sind sie noch nicht reif für Erweckung. Solange wir ohne Erweckung leben können, werden wir auch ohne Erweckung leben. Erst wenn wir das nicht mehr können. Wenn wir sagen, ich kann das nicht mehr aushalten, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr hier sitzen und nochmal wieder mich vertrösten lassen auf irgendwann und ich kann nicht wieder das Gleiche mir anhören und wieder wiederholen und es passiert wieder nichts davon. Ich kann das nicht mehr aushalten. Erst wenn wir das nicht mehr ertragen können, wir können es nicht mehr aushalten, wir fangen an zu schreien, weil wir das nicht mehr können, sind wir reif für Erweckung. Das ist der Schrei, der den Ohren des Himmels süß ist und den Ohren der Menschen schrecklich. Und Gott kann unsere Verzweiflung aushalten. Glaubt ihr? Der kann uns aushalten. Auch wenn wir schreien, auch wenn wir sagen, ich verstehe das alles nicht oder ich hasse dich, das kann der Himmel alles aushalten. Kein Problem. Wenn wir nur knochenehrlich werden und wenn wir nur es wirklich drauf anlegen. Und sagen, ich muss es wirklich raus, ich muss das wissen. Ist das nur eine Religion oder ist das die Wirklichkeit? Ist das nur Gerede mit abwechselndem Rahmenprogramm oder ist das echt? Ich muss es rausfinden. Ich habe schon so viele Jahre vertan, indem ich immer hingehalten wurde. Ich muss es wissen, ich muss es rausfinden. Wer ist Jesus wirklich? Und wenn wir es wirklich, wirklich wissen wollen, wenn wir es unbedingt wissen wollen, dann werden wir es erfahren. Wenn wir es nicht unbedingt wissen wollen, dann werden wir es nicht erfahren. Weil wir können ja auch ohne. Das ist immer so, ja. Und normalerweise, wenn Leute mir sagen, ja, ich erlebe von Jesus so wenig, dann denke ich mir, naja, vielleicht ist es auch noch nicht so wichtig für dich. Du kannst noch ganz gut ohne. Wir sind deine Gemeinde, Jesus. Wir sind nicht unsere, wir sind deine. Und darum, Herr, wollen wir das Zepter zurückgeben in deine Hand, dass du uns mitnimmst, wohin du gehst, dass du deine Gemeinde baust, wie du das machst, Herr. Wir legen dir unsere Hände auf den Tisch, Herr. Wir haben das alles versucht, es irgendwie zu machen, Herr. Aber es ist nicht viel dabei rausgekommen, Herr. Keine Erweckung, Herr. Keine Herrlichkeit. Kein neues Jerusalem. Keine Myriaden Engel. Wir haben das alles nicht erlangt und nicht ersetzen können durch etwas anderes, religiöses, Herr. Wir müssen dir bekennen, Herr. Wir sind abgekommen vom Weg. Führ uns zurück. Nimm uns an deine Hand. Und bring uns in deine Gegenwart, Herr. Deine Gegenwart muss das Zentrum der Gemeinde sein. Was haben wir sonst zu bieten, Herr? Du selbst bist es, du bist es, Herr. Du bist uns gegeben, du bist die Gabe vom Himmel. Du bist es, der gekommen ist, du bist es, du, Herr. Fülle unseren Horizont, Herr. Werde uns wieder groß, der du bist, Herr. Wir harren auf dich. Komm, Herr, erschüttere die Routine, nimm von uns den Geist der Langeweile, der Routine, der Müdigkeit, der Religion, Herr. Wir brauchen dich selber, Herr, dass du uns erschütterst durch und wir zur Besinnung kommen. Wir bitten dich darum. Amen.
Ich hatte eben ein Bild, ein sehr schönes Bild. Ich sah den Himmel hier über uns offen, der Raum, der war richtig geöffnet worden. Und Jesus stand und schaut auf uns herab. Engel waren, also die Stühle, die sind hier alle besetzt. Ne? Hier sind überall sitzen Engel. Und es kam blauer Regen, richtig silberner, blauer Regen auf uns hier so herab.
Das war aber schon schön. Ja, wir haben noch ein bisschen, ehe wir in die Mittagspause gehen. Und das nutzen wir mal aus, die Zeit. Wir sind ja eigentlich hier in Jeremia 31, die Verse 10 bis 14, 5 Verse. Und da heißt es in dieser Elberfelder Übersetzung, das ist ja manchmal sehr unterschiedlich von Übersetzung zu Übersetzung, in der Elberfelder heißt es so: Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt: Der Israel zerstreut hat, der wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und er hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern. Ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. Hier ist die Bewässerung, das Bild eben, ne, mit dem blauen, silbernen Regen. Ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. Hat jemand einen Garten hier? So, und wenn der die richtige Bewässerung kriegt, dann neigt der Garten dazu zu explodieren. Also du musst da eigentlich nicht unheimlich viel dann reinstecken, sondern du musst Aufwand treiben, das alles im Zaum zu halten, was dann da also alles losgeht, wenn der Regen kommt. Und manchmal, wenn man so Filme sieht, wo so über die Wüste, wo wer weiß, wie lange kein Regen war, jahrelang, dann auf einmal kommt der Regen und dann, zack, ist die Wüste grün und man fragt sich, ja, wo kommt das alles her? Da war doch nur Wüstensand, aber da war nicht nur Wüstensand, da war noch viel mehr. Nur davon hat man nichts mehr gesehen. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wenn der Regen kommt, siehe da, da steckt mehr drin, als wir meinen. Gott hat schon vieles in dich gesät und du hast es gar nicht erkannt, weil es war so klein, es war ja nur ein Same, sah nach nichts aus. Du wolltest große Dinge haben und hast Samen bekommen. Und wusstest gar nicht so richtig, ja, was soll ich jetzt mit diesen Samen, ne? Ich brauche hier die Ergebnisse. Und das ist oft so, wir wollen das fertige Produkt und der Herr gibt uns Saat und sagt, okay, jetzt säen wir das, was du in deinem Leben sehen willst. Wir säen das jetzt aus und dann muss da der Regen drauf kommen und dann muss das kultiviert werden und dann wird es ein großer Baum. Bringt viel Frucht. Jemand Lust, viel Frucht zu bringen? Oder wollt ihr nur große Gaben haben? Ja. Also wunderbar, hier der wasserreiche Garten, das ist ein so schönes Bild. Die Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten und sie werden nicht mehr länger verschmachten. Dann wird die Jungfrau sich erfreuen am Reigen und junge Männer und Greise miteinander. Und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln. Und ich will sie trösten und erfreuen in ihrem Kummer oder hinweg von ihrem Kummer. So kann man das auch übersetzen. Das heißt, das Gute ist so gut, dass das Üble vergessen wird. So wird man hinweg getröstet. So, das ist so, wie wenn das Kind geboren ist, steht an einer Stelle, dann vergisst man die Leiden, die das bedeutet hat, über der Freude, dass das Kind geboren ist. So ist das. Aber die Schwangerschaft ist nicht so lustig und man steht die nur durch, Frau steht die nur durch, indem sie weiß, was am Ende kommt. Ja, manchmal wissen wir nicht, was am Ende kommt und wir kämpfen gegen unsere Schwangerschaft, geistliche Schwangerschaft vielleicht sogar an, weil wir nicht begreifen, was vor sich geht. Wir müssen immer davon ausgehen, dass wir nicht begreifen, was vor sich geht. Okay? Wenn ihr nur diese Lehre mitnehmt, dann wäre ich sehr froh. Geht davon aus, dass ihr keine Ahnung habt. Auch wenn ihr meint, ihr habt. Geht davon aus, ihr wisst ganz wenig in Wahrheit. Das ist sehr wichtig, einen Anfängergeist zu behalten. Wir sind Anfänger, wir sind ABC-Schützen, wir sind nicht die Fortgeschrittenen und die schon, weiß ich nicht, wie Gebildeten wir haben. Wir sind bei den ersten Dingen. Ja. Zum Beispiel bei Jeremia 31, 10 bis 14. Ich will die tröstende Freundin hinweg von ihrem Kummer und ich will die Seele der Priester mit Fett laben. Mit Fett, das ist die Salbung. Das ist die Salbung, dass Salbung auf die kommt. Und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Guter Spruch, ne? Den der Herr da spricht. Ja, und wie, genau, wir hatten gestern über diesen Anfang gesprochen, über das Hören und dann auch über dieses Losgekauftwerden von dem, was stärker ist als wir, dass die Erlösung auch zur Anwendung kommen will und muss, dass das, was uns knechtet, das, was uns klein macht, das, was uns überwältigt, was uns fertig macht, überwunden wird. Jemand Lust auf Überwindung? Sehr wichtig, wer überwindet, dem werde ich geben. So, ja, Offenbarung, alle Sendschreiben, wer überwindet, wer überwindet. Wir müssen überwinden, wir sind Überwinder, wir können überwinden. In der Kraft dieser Salbung, dass wir in der Kraft der Erlösung, die wir anwenden, Herr, erlöse uns, erlöse. Und die Erlösung, da haben wir gestern drüber gesprochen, um uns erlösen zu können, müssen wir loslassen. Man kann uns nicht von etwas lösen, was wir festhalten. Ne? Die Erlösung braucht unser Loslassen. Deswegen ist die Vergebung so wichtig. Die Vergebung ist nicht so wichtig, damit wir auch irgendwie jetzt moralisch tipptopp sind und dass wir auch so tun, als wäre das Schlimme nicht schlimm gewesen. Sondern in der Vergebung geht es darum, dass es von uns weggegeben wird. Wir geben es weg in die Hand von dem, der damit klarkommt. Das ist vergeben. Ich gebe es weg wie der Anwalt, der sagt, also den Fall musst du nicht behalten, gib ihn mal mir. Und dann geben wir die Akten rüber, wir geben es weg, wir geben es weiter. Jetzt ist es nicht mehr unseres. Jetzt ist der Anwalt dran. Und wir müssen nicht dazwischen rumhantieren und noch da irgendwie dran rummengen und noch irgendwas, sondern wir müssen dabei bleiben, wir haben es weitergegeben. Wir haben es hergegeben, wir sind frei. Das braucht Glauben, ne? Das braucht den Glauben, dass der Herr sich wirklich kümmert. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern schon jetzt und hier. Wenn die Vergebung und die Erlösung nicht für jetzt und hier greift, sind wir verloren. Auch wenn wir gläubig sind. Wir sind faktisch verloren. Ne? Wir bleiben in der Knechtung, wir bleiben in der Überforderung, wir bleiben in der Hand aller dieser Mächte, die hier größer sind als wir. Haben keine Chance. Es muss jetzt und hier greifen. Deswegen nochmal auch mein natürlich großer Rat. Am Ende der Woche, gib die Woche wieder her. Vergib der Woche alles, was da drin war. Lass es wieder los. Gib es wieder her. Lass es wieder dem Herrn seins werden. Dann ist es heilig. Heilig ist doch alles, was Gott gehört, oder? Das ist eine Definition von Heiligkeit. Heiligkeit gleich gehört Gott. Wenn du deine Woche loslässt und wieder ihm gibst, ist sie heilig, inklusive aller Probleme. Habt ihr gewusst, dass Probleme heilig sein können? Die bösesten, verrücktesten Sachen können geheiligt werden, indem wir sie hergeben an ihn und in seiner Hand können die so böse nicht mehr bleiben. Die werden verwandelt. Das ist das Wunderbare. Ne? Also Jesus entmachtet die Probleme. Er entmachtet dieses Bedrohliche. Er entmachtet das. Das ist noch da, aber es wird entmachtet. Ist das gut oder ist das gut? Und diese dass jeder Kummer und diese Not und dass dies alles entmachtet wird, das ist das Ergebnis der Erlösung. Wir werden erlöst, das heißt, diese Sachen verlieren ihre Macht. Der Herr hat Jakob losgekauft, hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. So, die Machtverhältnisse ändern sich. Das ist gut. Viele Christen wollen mit Gottes Hilfe durchhalten, indem die Machtverhältnisse genauso bleiben, wie sie sind. Das kann ich gut verstehen, aber das ist noch nicht das Beste. sondern das Beste ist, dass wir alles, tutto completo, alles vergeben. Das Gute, das Schlechte, alles. Einfach alles. Wehe, du behältst irgendwas für dich selber. Darüber wirst du fallen. Und wenn es noch so klein ist, wenn es noch so unwichtig erscheint, was immer du behältst, darauf stürzen sich die Dämonen. Das ist der Wundepunkt. Und wenn es auch was ganz Nebensächliches ist, wenn es vielleicht nur dein Haus ist, wenn es nur irgendetwas, dein Auto, es ist egal was, wehe, irgendetwas ist deins und nicht seins, dann gehen die Probleme an dem Punkt los. Eins am anderen, das kommt gar nicht mehr, du hörst gar nicht mehr auf mit den Problemen. Auch ein Auto kann das machen, ne? Stimmt's? Es ist egal, alles kann das. Aber wenn es heilig wird, wenn wir es wieder in die Hand von Jesus kriegen, wenn wir es so lange ihm geben, bis unsere Seele glaubt, jetzt habe ich es wirklich, wirklich hergegeben. Ich habe es ihm 500 Mal gesagt. Ich hoffe, jetzt bin ich durch. Und dann hat er er kriegt das geregelt. Glaubst du, Jesus kriegt das geregelt? Ja, von ihm können wir das doch glauben, ne? Aber manchen von uns redet der Teufel ein, naja, ich meine, Jesus ist ja auch mit ein paar wichtigeren Dingen beschäftigt, wie mit deinem Alltagskinkerlitzchen. Nein, ist er nicht. Gott hat die ganze Welt geschaffen, oder? Die ganze Welt. Auch diese komischen Viecher und diese komischen, wo man denkt, wie kann Gott nur sowas gemacht haben, irgendwelche. Ich habe jetzt mal so einen Tiefseefisch gesehen, hier mit solchen Zähnen und hier so einer Lampe hier vorne dran und dachte, Gottes Willen. Also das sind ja, also. Ja, passte mir gar nicht so in mein Gottesbild. Ja, aber das ist, Gott hat das alles geschaffen, jede Kleinigkeit, jedes Atom. Jedes, auch von diesen sogenannten ganz kleinen, ganz unwichtigen Dingen, die sind gar nicht so klein und unwichtig. Nur unsere Bewertung. Es heißt ja, wenn in China der Sack Reis umfällt oder wenn irgendwo der Schmetterling mit seinen Flügeln schlägt, dann an einer anderen Stelle bricht der Tsunami los. In gewisser Weise stimmt das. Diese Kleinigkeiten, die wir Jesus nicht bringen, weil wir sie für unwichtig halten, die sind alle gar nicht so unwichtig. Jesus möchte gern alles haben. Nicht nur die frommen Sachen, nicht nur die großen Sachen. Er möchte alles haben, dass unser ganzes Leben heilig ist. Alles, ob ich die Windel wechsle oder ob ich im Gottesdienst Halleluja singe, das macht keinen Unterschied. Beides soll gleich heilig sein. Es ist seins. Und wenn es seins ist, wenn es ihm gehört, wenn mein Leben ganz ihm gehört, auch mit diesen ganz profanen, alltäglichen Kleinigkeiten, bin ich frei und kann strömen zu all dem Guten des Herrn. Vorher kannst du das nicht. Vorher musst du dich zu viel beschäftigen, um alle deine Probleme im Schach zu halten. Und das kostet dich schon deine ganze Kraft und deine ganze Zeit. Du hast gar keine Zeit, hier zu all dem Guten zu kommen. Wann? Ja, wenn die Probleme gelöst sind. wenn ich die Arbeit hinter mir habe. Wenn der Urlaub kommt, wenn die Rente kommt. Also sagen wir nie. Es kommt nie die bessere Gelegenheit. Das ist eine Lüge. Die beste Gelegenheit ist immer jetzt. Immer heute. Denn du lebst nur heute. Oder? Die Rente ist eine Fiktion. Weißt du, was morgen wirklich kommt? Ja, wir haben eine Idee, ne? Aber das ist nur eine Idee. Gelebt wird heute, heute und jetzt und hier. Und wir könnten heute und jetzt und hier frei sein und wir könnten glücklich sein, wenn wir uns erlösen lassen würden. Von alledem, was stärker ist als wir, überhaupt von allem, auch von uns selbst. Das Schwerste, was wir haben, sind wir selbst, oder? Wir sind uns selber das größte Problem. Das ist so, ja. Und wir werden uns selber nicht los. Wir haben uns immer an der Backe, wir haben uns immer dabei. Und wenn die Rente kommt, bist du auch dann da, ne? Und wenn du in den Urlaub fährst, bist du auch, hast dich immer dabei, ne? Und in dir drin sind alle diese ungeklärten Geschichten und diese Muster und dieser Ärger und dieser Stress und alles, alles schleppst du mit in den Urlaub. Naja, schöner Urlaub auch, ne? Und dann kommst du wieder und brauchst Urlaub vom Urlaub. Und so geht das. Gott würde uns gern immer Urlaub geben, indem wir uns vergeben lassen. Indem wir das hier wirklich, wirklich ernst nehmen. Wenn das funktioniert, wenn wir loslassen, wenn wir hergeben, wenn wir das alles in Jesu Hand legen, unser ganzes Sein, dann können wir kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern. Und unsere Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. So funktioniert's und anders funktioniert es nicht. Glaubt ihr? Ja. Und diese Erlösung, wenn der Herr unser Leben in die Hände kriegt, das betrifft die ganz, ganz profanen Sachen. Ne? Also Jesus möchte ganz gern wissen, wie wir aufstehen, was wir anziehen, was wir essen, was wir tun. Das ist, also die Religion, das, was ich Religion nenne, das hat so eine Zertrennung gebracht. Hier ist das Fromme und hier ist das Andere. So. Und das Fromme wird bedient, indem wir halt jetzt in den Gottesdienst gehen oder was die Gemeinde eben verlangt, das machen wir, dann ist das erledigt. Und der Rest ist irgendwie, der gehört uns oder sich selbst oder weiß ich nicht wem, ne? Und so haben viele so ein zerteiltes Leben, einen frommen Teil und einen profanen Teil, den guten Teil und den schwierigen Teil. Und dieses zerteilte Leben, das geht nicht, oder? Funktioniert gar nicht. Das ist eine Zerrissenheit, ein Spagat, den werden wir nicht überleben. Das wird uns fertig machen auf Dauer. Der Herr möchte das Ganze. Amen. Das ist wie bei der Heirat. Du heiratest und du sagst, ja, ich will. Und der Zweifel sagt, was hast du gesagt? Was weißt du denn, was passieren wird? Was weißt du denn, was kommt? Und du weißt das alles nicht. Und doch sagt dein Mund die Worte, ja, ich will. Und dann geht's los. Aber dann umfasst es alles. Dieses Ja, ich will und diese Heirat umfasst nicht nur bestimmte Zeiten, sondern alle Zeiten. Nicht nur bestimmtes, sondern alles. Du musst alles in die Waagschale legen, alles, alles, was du bist und was du hast. Oder? Anders geht das nicht. Aus zwei wird eins. Und das ist es, worum es geht. Und der Herr möchte mit uns genau das Gleiche. Er möchte einen Bund schließen, der aus zwei Parteien eine macht. Die eine Partei ist er, die andere Partei bist du. Und er möchte dich heiraten und sagt, komm mal und überleg dir, wollen wir nicht einen Bund schließen? Wollen wir nicht gemeinsame Sache machen? Und du gibst mir alles, was deins ist, und ich gebe dir alles, was meins ist. Das ist ein guter Deal, oder? Der Herr kriegt deine Probleme und du kriegst seine Herrlichkeit. Ist ein toller Deal, ne? Nur wir sind so gewöhnt an die Probleme, dass wir die einfach festhalten. Ne? Wir definieren uns über die Probleme. Wir denken uns ja, wenn ich das loslasse, dann habe ich ja nicht mal mehr die Probleme, dann habe ich gar nichts mehr. Und genau da musst du ankommen, dass du gar nichts mehr hast. Und dann kannst du alles haben. Klingt widersprüchlich, aber so ist es. Aber das ist es, worum es geht. Der Herr möchte diesen Deal mit uns machen. Er möchte diesen Bund mit uns schließen, in dem alles, was unseres ist, seins wird. Und alles, was seins ist, wird unseres. Das ist keine Trennung mehr. Seins ist unseres, unseres ist seins. Wir sind eins. Er und wir, das ist ein Ding. Die viele Christen haben das Gefühl, sie stehen auf der einen Seite vom Ufer und Gott steht auf der anderen Seite vom Ufer. Und wir rufen zu ihm rüber, wirfen mal ein bisschen Segen rüber. Hilf uns. Aber da ist diese Trennung, da ist irgendwie wie diese Distanz. Er ist auf der anderen Seite. Gott ist aber nicht auf der anderen Seite. Er ist auf unsere Seite gekommen. Wir müssen nicht darüber rufen, sondern er tippt uns auf die Schulter und sagt, ja, ich bin hier. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin nicht auf der anderen Seite. Ich bin nicht Millionen Lichtjahre entfernt in irgendeinem Himmel. Ich bin hier. Bei dir. Und ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen, sodass du mutig sagen kannst, ich will mich nicht fürchten. Wenn doch der bei mir ist und mich nicht verlässt und nicht versäumt. Ja, aber ich habe das doch so oft erlebt, sagst du. Ich habe so oft mich verlassen gefühlt und ich habe so oft den Eindruck gehabt, Gott handelt nicht. Er ist doch ein paar Lichtjahre entfernt oder mit wichtigeren, frommen Dingen beschäftigt, wie mit meinen Sachen. Und das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Gott ist mit deinen Kinkerlitzchen beschäftigt. So wie du bei deinen kleinen Kindern, oder? Dein Kind kommt mit diesem kleinen roten Auto. Und das kleine rote Auto ist unter diesen Schrank gefahren. Das Kind ist außer sich. Die ganze Welt dreht sich um dieses kleine rote Auto, das unter diesen Schrank gefahren ist. Und es muss was passieren und es muss... Und also wirst du deine Arbeit unterbrechen und du wirst diesen Schrank da bewegen und du wirst dieses Auto da hervorholen und dein Kind ist wieder selig und du... Aber für das Kind ist das so, ne? Das kleine rote Auto ist so wichtig. Und genauso unsere kleinen Angelegenheiten, die sind uns so wichtig, der Himmel weiß, so wichtig sind sie vielleicht ja nicht gerade, aber er wird sich darum kümmern, wie ein Vater das mit seinen Kindern macht. Es macht ihm sogar Spaß. Macht dir das auch Spaß? Warum macht uns das Spaß bei den Kindern? Weil sie uns vertrauen. Deswegen. Die kommen damit zu uns. Und wenn sie damit nicht mehr zu uns kommen, dann stimmt was nicht. Dann haben wir das Gefühl, oh, die sagen uns gar nicht mehr alles. Warum denn nicht? Und dann muss das wieder aufgeklärt werden. Wo ist das Vertrauen zerbrochen? Was ist passiert, dass man nicht mehr über alles reden kann? Und um dieses Vertrauen wiederherzustellen, darum geht es in der Familie die ganze Zeit, oder? Immer geht es um das Herstellen von Vertrauen. Immer, 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 immer. Und das macht sich immer an vielen Kleinigkeiten fest. Ja, da hast du mich ignoriert. Habe ich? Weiß ich ja gar nicht. Doch hast du. Und dann muss man das klären. Dann muss man irgendwie, und du denkst dir, ach, dieses mit dem Vertrauen klären, kostet schon wieder so schrecklich viel Zeit. Aber wenn das Vertrauen zerbricht, zerbricht alles, oder? Dann ist alles zerbrochen. Und mit Gott ist es genauso. Wenn das Vertrauen zerbricht, wenn wir ihm nicht mehr alles sagen können, wenn wir den Eindruck haben, naja, da gibt es schon ein paar Sachen, die interessieren ihn, aber hier sind noch 50 andere Sachen, die interessieren ihn nicht so, dann werden wir an diesen anderen Sachen, werden wir zugrunde gehen. So dieses Vertrauensding ist bei Gott alles, okay? Alles gehört dazu, das ganze Leben. Alles, mit allen Kleinigkeiten, mit jedem, mit allem, alles gehört dazu. Gott hat uns ganz erwählt, nicht nur ein Teil von uns, sondern ganz, ganz oder gar nicht. Und solange wir zerspalten sind, solange wir irgendwie Gott nur auf bestimmte Bereiche in unserem Leben beschränken, solange wir ihn nur in irgendeine stille Zeit schieben, das reicht nicht. Gott will alle Zeit. Nicht die Stille, sondern alle. Der will nicht den Zehnten, der will 100%. Weil wenn wir Gott nur den Zehnten geben, die anderen 90% werden uns fertig machen. Die werden uns fertig machen, da wird nur Probleme geben da drin. Und wir haben gedacht, wenn wir den Zehnten geben, sind die Probleme weg. Oh nein, damit fangen die Probleme an. Der Herr will nicht 10%, er will 100%. Ne? 100%, alles. Und sonst wird das andere wird dich Tag und Nacht nerven. Und in dem Moment, und das ist so wichtig, wo wir es alles auf den Altar legen, unser ganzes Leben mit allem, sind wir frei. Und in dem Moment fällt es uns wie Schuppen von den Augen, wie bei Paulus, der dann da wie blind war und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. So in dem Moment, wo wir loslassen und frei werden, fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Wir fangen an zu sehen all das Gute des Herrn. So. Jetzt haben wir alles losgelassen, jetzt können wir überhaupt mal davon weggucken. Vorher waren wir nur, ja, aber Herr, da ist doch mein Problem, da ist das Problem, mein rotes Auto. Und der Herr sagt, ja, ich hätte auch noch was anderes dir zu zeigen. Aber du bestehst darauf, es muss das rote Auto sein. Okay, kümmern wir uns um das rote Auto. Wenn das erledigt ist, ist das Kind frei. Und kann sich jetzt von Vater vielleicht auch noch was Schöneres zeigen lassen. Es gibt auch noch was anderes als nur die Probleme. Der Teufel ist ein Meister daran, uns zu binden an Probleme, oder? Er sagt auch, du bist ein Problem. Du hast nicht nur Probleme, du bist ein Problem. Und zwar ein schweres. Schwerer wie alle anderen. Wenn die anderen wüssten, was du für ein Problem bist, oh je. Du bist ein Sonderfall. Das sagt er zu allen. Tröste dich, sagt er zu allen, dass sie ein Sonderfall sind. Aber du bist gar kein Sonderfall. Sind alles in Sonderfälle. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle verloren. Ja. Und wenn wir loslassen, wenn wir unser ganzes Sein auf den Altar legen, wenn wir uns ganz und gar bekehren, dann werden wir im nächsten Moment interessanterweise erleben, dass wir kommen können und jubeln auf der Höhe Zions. Will jemand auf die Höhe kommen? Das ist das. Wir waren vorher immer unten. Wir waren immer unten. Und haben gebetet, oh Herr, hilf uns hoch. Was müssen wir tun, um auf die Beine zu kommen, um auf die Höhe zu kommen? Wie können wir nach oben kommen? Warum sind wir immer unten, immer down? Und wenn der Herr uns erlösen kann, wenn wir loslassen, damit er uns erlösen kann, siehe da, im nächsten Moment bringt er uns auf die Höhe, auf die wir es nie geschafft haben zu kommen. Das ist ein Phänomen. Das ist ein Phänomen. Wirklich. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, wenn du den Tag des Herrn ehren würdest, den Sabbat, in dem du mit deinen Arbeiten aufhörst, mit deinen ganzen Geschäften aufhörst und aufhören würdest, eitle Worte zu reden, steht auch da. Also im Grunde, halt mal die Klappe. Dann werde ich dich auf die Höhe bringen. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde. Und wir haben das so gelesen. Ja, was soll das bedeuten? Aber es heißt, genau wie wir sagen, wir kommen nach oben. Wir kommen nach oben. Gott gibt uns einen Platz auf dem Gipfel, auf der Höhe der Dinge. Und das macht Gott im Nu. In der Welt muss man sein Leben lang Karriere machen, man muss viel arbeiten, man muss sich das verdienen, um irgendwie auf die Höhe zu kommen. Ne? Aber Gott versetzt uns auf diese Höhe, die wir versucht haben zu erreichen mit all unserer Leistung und Arbeit, versetzt er uns in einem Moment. Weil Gott ist schon auf der Höhe, oder? Er ist da ja schon. Und wir sind seine Kinder und er will uns an seiner Seite haben. So ist das ja, ne? sagt, ich will dich hier auf meinem Thron sitzen haben, an meiner Seite. Ich will dich hier haben, auf der Höhe. Wo kein Dämon hinkommt, keine Sorge hinkommt, keine Krise hinkommt, wo kein Wolf hinkommt, wo alles gut ist. Ich bringe dich auf die Höhe. In einem Moment. Das ist, was der Verstand sich nicht vorstellen kann. Das ist etwas, was uns über die Logik geht. Wie soll er das denn machen? Wie soll das denn gehen? Das musst du nicht wissen. Er macht's aber. Er hat Lust, das zu tun. Das ist wie mit dem verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt zurück. Und ihr könnt euch vorstellen, jetzt hier ist das Haus des Vaters und in dem Haus des Vaters herrscht der Vater. In dem Haus ist alles gut. In dem Haus ist Paradies. In dem Haus ist das Gewand und die Schuhe und der Ring und die große Feier. Ist alles in dem Haus. Der Sohn ist außerhalb des Hauses. Aber das Haus ist nicht weit weg, ne? Es sind eigentlich nur ein paar Schritte. Und außerhalb des Hauses, ein paar Schritte, auf der anderen Seite, ist Mangel. So, der Sohn ist ja irgendwie hier ganz runtergekommen und er ist verarmt und er ist versucht, da diesen Schweinefraß möchte er gerne haben, den gibt der Chef ihm nicht mal. Er ist ganz unten. Jetzt kommt er zu seinem Vater und denkt sich, naja, also bei meinem Vater war es eigentlich viel besser. Ich könnte mal zurückgehen. Und hat sich dann so einen Spruch zurechtgelegt, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen und ich bin ja nicht mehr würdig. Kennt ihr diese Leier? Ich bin ja nicht würdig, ich bin ja nicht würdig, ich bin nicht würdig. Der Herr kann das nicht mehr hören, unser Gejammer mit unserer Unwürdigkeit. Hat ihn auch bei seinem Sohn nicht interessiert, hat gar nicht geantwortet. Er hat dem Sohn gar nicht erst mal reden lassen. Ehe der Sohn reden konnte, ist der Vater ihm schon entgegengelaufen und um den Hals gefallen. Der hat ihn gar nicht reden lassen. Der Sohn wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und dann hat er ihn zärtlich geküsst. Und dann hat er ihn über diese Schwelle in sein Haus gebracht. Und so nur wenige Meter auseinander, hier lag das Leben des Sohnes, hier war der Mangel, hier lief nichts, alles schwierig, kein Geld mehr, Schulden, niemand gönnt mir was, runtergekommen. Und dann wenige Schritte bringt der Vater ihn über die Schwelle. Ich habe auch ein Buch geschrieben über die Schwelle, kann ich euch empfehlen. Und wenige Schritte über diese Schwelle ist er in einer völlig anderen Welt, oder? Da gibt es diesen Mangel gar nicht. Da ist niemand unten. Da kennt man das gar nicht. Ja, und der Sohn ist wie ein Träumen, habe ich mir so gedacht. Der musste sich eine Menge Liebe gefallen lassen, ne? Ich weiß ja nicht, wenn Gott dir so nahe kommt, dass er dir um den Hals fällt, wie du so reagieren würdest. Und dann auch noch zärtliche Küsse kriegen. Glaubst du, das geht mit der Erlösung anders? Jeder von uns muss das erleben, dass Gott ihm so nahe kommt. Nähe, Nähe, Nähe ist der Schlüssel. Nicht Religion, Nähe. Nähe ist der Schlüssel. Gott kommt uns ganz nah, der fällt uns um den Hals. Das ist so innig, das ist so. Gott sagt, ich habe meinen Sohn wieder. Der war tot. Jetzt ist er wieder lebendig geworden. Ich will keinen Knecht. Ich will nicht noch einen Tagelöhner. Ich will nicht jemand, der für mich arbeitet. Ich will meinen Sohn wieder haben. Ja, und der Vater nimmt ihn mit, nimmt ihn über die Schwelle in das Haus. In dem Haus gibt es keinen Mangel. In dem Haus gibt es kein Problem. In dem Haus gibt es keine Schulden. In dem Haus gibt es keine Not. In dem Haus gibt es keine Krankheit. In dem Haus gibt es kein Geschrei und keine Tränen und keine Depressionen und keine Leute, die irgendwie am Rad drehen. Das gibt es in diesem Haus alles überhaupt nicht und hat es nie gegeben. Und wird es nie geben. Stellt euch das mal vor. Und in dieses Haus bringt der Vater den Sohn. Es sind wenige Schritte. Aber diese wenigen Schritte kann der Sohn nicht gehen. Der Vater muss ihn schon bringen. Ne? Das ist Erlösung. Ich weiß schon, was da alles ist bei dir. Und ich nehme dich in meinen Arm und ich trage dich diese Schritte über die Schwelle. Wie die Braut, da ist das auch mit über die Schwelle, ne? Wird über die Schwelle getragen. Und dann ist sie drin, im Haus. Und hoffentlich lässt sie ihre Probleme draußen. Hoffentlich lässt sie das Alte draußen. Hoffentlich lässt sie die alte Geschichte draußen. Und schleppt sie nicht in dieses Haus, um es zu vergiften. Sehr wichtig, sehr wichtig. Und in diesem Haus, man muss sich vorstellen, in diesem Haus des Vaters war für den Sohn nichts zu tun. Es war schon alles fertig. Der kriegt das Kleid, der kriegt den Ring, der kriegt die Schuhe. Die große Feier wird vorbereitet, das beste Viech wird geschlachtet. Der Junge kann überhaupt nichts tun. Es ist schon alles getan. Er muss sich so viel gefallen lassen, so viel Liebe gefallen lassen, so viel, er muss sich alles schenken lassen. Das klingt so märchenhaft, aber in uns will etwas bezahlen, in uns sagt etwas, naja, aber hier ist jetzt mal eine Grenze, ne? Alles geschenkt, kommt mir schon ein bisschen komisch vor, ne? Aber so ist das ja bei den Kindern. Ein Kind hat aus sich selbst heraus nichts. Aber durch die Eltern alles. Ist das nicht interessant? Das Kind hat in sich nichts. Alles, was es hat, ist ja von den Eltern. Aber doch hat es, weil es das Kind ist, Zugang zu allem. Das Kind kann einfach völlig unbedarft da an den Tisch gehen, kann sich da was nehmen. Das ist alles in Ordnung. Ist ja das Kind. Ein anderer darf das nicht. Aber das Kind darf das. Dem Kind gehört das alles auch, weil es den Eltern gehört. Das Kind ist der Erbe aller dieser Dinge. Und die Erziehung des Vaters ist, uns in allen Gebrauch himmlischer Reichtümer einzuführen, damit wir damit umgehen können. Dein Kind wird mal dein Auto erben, oder? Aber du wirst ihm die Autoschlüssel erst geben, wenn es auch fahren kann. Du wirst ihm beibringen, damit umzugehen, mit dem, was du hast. Und wenn du ihm das beigebracht hast, kann dein Kind alles haben. Oder? Das muss das nicht kaufen, das muss das nicht verdienen. Es muss nur fähig werden im Umgang damit. Deswegen möchte der Herr gerne, dass wir uns mit dem, was er hat, beschäftigen, dass wir die Dinge des Reiches Gottes uns vertraut werden. Wo ist eine Braut, die einen Bräutigam heiratet und sie weiß nichts von seinen Angelegenheiten? Das hat der Herr mir mal gesagt. Er sagte, es wird eine große Hochzeit sein im Himmel. Und es wäre schön, ihr wüsstet den Weg. Es wäre schön, ihr würdet mein Haus kennen. Ihr würdet wissen, wo hier was ist. Ihr würdet nicht aus Versehen in die Küche laufen, sondern ihr wüsstet, wohin ihr gehen müsst, weil ihr es kennt, weil ihr in diesem Haus schon gewesen seid. Sind wir nicht verlobt? Wieso solltet ihr nicht alles wissen? Wieso wisst ihr nicht Bescheid über die Dinge des Himmels? Das ist doch, wo ihr, was euch alles gegeben wird. Ja. Herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn. Die Augen wenden von den Problemen, von dem eigenen, von dem Stress und sagen, Jesus, okay, zeig mir mal das Haus, zeig mir die Herrlichkeit, zeig mir, was du alles hast. Zeig mir den Korn, das Korn und den Most und das Öl und die jungen Schafe und Rinder. Zeig mir all das Gute deines Hauses. Und wenn Gott anfängt, uns das zu zeigen, all sein Gutes, dann vergessen wir all unser Schlechtes. Das wird relativiert. Zuerst, wenn wir das anstarren, scheint uns unser eigenes Problematisches unheimlich groß, überwältigend groß. Aber wenn der Herr uns sein Gutes zeigen kann, dann wird das immer kleiner. Das eigene Problematische. Es wird kleiner, es ist nicht mehr so groß, weil das von dem Herrn ist sehr groß. Und je mehr wir das anschauen und je mehr das uns inspiriert, je mehr das zu uns spricht, wird uns das immer größer, immer größer. Und irgendwann hören wir auf, unsere Probleme zu fürchten. Wir fürchten uns nicht mehr. Das ist ungeheuerlich. Wie, du fürchtest dich nicht? Du bist kein normaler Mensch mehr, wenn du dich nicht fürchtest rund um die Uhr, oder? Alle fürchten sich hier vor und da vor, rund um die Uhr. Aber wenn wir das Gute des Herrn anschauen, werden wir irgendwann den Punkt erreichen, wir fürchten uns nicht mehr. Das ist sowas von übernatürlich, dass wir uns nicht fürchten. Und dann werden wir mal merken, wie sehr viel unseres Lebens und wie viel unserer Kraft wir verloren haben an die Furcht. So viel haben wir verloren an die Furcht. Und dann kommen wir raus aus der Furcht, kommen rein in die Zuversicht, in die Sicherheit eines Kindes. Warum fürchten sich kleine Kinder nicht? Sie sind doch klein. Die kommen gar nicht auf die Idee, sich zu fürchten. Weil sie sind sich ihrer Eltern so sicher. Sie sind sich ihres Vaters so sicher, so sicher, so sicher. Sie haben keinen Grund, sich zu fürchten. Wir Erwachsene sind jetzt klug und wir wissen um die Bedrohungen und dass das Kind naiv ist und dumm. Derweil war es klug in Wahrheit. Und wir müssen wieder zurück zu der Naivität der Kinder, die sagen, ja, ich weiß das auch nicht, ich kann das auch nicht. Musste dich an meinen Vater wenden. Jesus hat mir mal gesagt, wenn Anfechtungen zu dir kommen, wenn du so bombardiert wirst, kennt ihr das, immer die gleiche Leier, immer das gleiche Ding halst sich dir immer wieder auf. Und Jesus sagte, das ist wie ein Ball, der dir zugespielt wird, fang ihn gar nicht erst auf, spiel ihn direkt weiter zu mir. Du kannst dich da nicht drum kümmern, denn du musst es sofort weitergeben an mich, sofort. Wenn der Feind kommt, kannst du sagen, ich bin hier nur der Gärtner, ich habe hier nichts zu sagen, ich kann ihnen darauf nicht antworten. Sie müssen sich an den Chef wenden, ich kann da nichts zu sagen, auch dazu kann ich nichts sagen, auch dazu nicht, sie müssen alles mit dem Besitzer ausmachen. Und so machen das die Kinder ja auch. Ne? Die Eltern haften für die Kinder. Selbst wenn die Kinder irgendwas anstellen, sind immer die Eltern dran. Das ist die Freiheit der Kinder. Die können einfach laufen, kann auch mal was kaputt gehen, kein Problem. Die Eltern haften für die Kinder. Und darin haben die Kinder Ruhe, haben sie diese Sorglosigkeit, die wir an ihnen so bewundern, dass die sorglos sein können. Dann lachen die. Wollen wir, dass unsere Kinder lachen? Ah, ja, das wollen wir, das ist schön. Ja, und dann bringen wir ihnen bei, das Leben ist kein Ponyhof. Da gibt es nichts zu lachen. Das ist das harte Geschäft. Und so einen Unsinn bringen wir denen bei. Treiben ihnen das Kindsein aus. Das ist schade. Gott muss es wieder herstellen, dass wir wieder zurückkehren in den Kindergeist. In die Sohnschaft. Und wiederum in dem Haus des Vaters ist alles da, aber nichts davon gehört dem Sohn aus sich selbst. Ne? Er kann alles haben, es gehört alles ihm, aber es ist nicht seins, getrennt von dem Vater. Das ist es nicht. Ja, am Anfang hat er getrennt, am Anfang hat er gesagt, ja, jetzt nehme ich mal das, was Gott mir gibt, das nehme ich jetzt, ich will seine Gaben, die will ich haben und den Rest nicht, ich will die Gaben haben und dann gehe ich damit los und dann werde ich hier eine große Gemeinde gründen und dann werde ich hier einen erfolgreichen Dienst und mit seinen Gaben, kennt ihr das, dieses Gaben und noch mehr Gaben, Gabenseminare, alle wollen die Gaben haben, was ist mit dem Geber? Ja, den wollen wir nicht haben. Die Gaben wollen wir alle haben. Ne? Aber was ist mit dem, der die Gaben gibt? Ja. Das ist ein Problem, das ist noch Ego. Das ist noch egomäßig. Ne? Das Ego möchte die Gaben haben und möchte dann sich selbst dadurch groß machen. Und Gott lässt das auch manchmal zu, damit er auch dann noch weiß, dass es auch nicht klappt. Und dann kommst du hoffentlich wieder zurück und sagst, Vater, es ist alles Unsinn, was wir hier machen. Ich will mich nicht von dir trennen. Wofür? Wofür das alles? Ich muss mich nicht emanzipieren von dir und es selber versuchen, dann alles in Schutt und Asche legen. Muss nicht sein. Aber viele müssen es doch probieren und müssen sehen, wie das ist, dass sie irgendwie mit Gaben groß arbeiten und große Geschäfte machen. Aber am Ende werden sie landen unter der Brücke und sich hoffentlich erinnern, da war doch noch der Vater. Und jetzt will ich nicht nur die Gaben haben, jetzt will ich mal ihn haben. Ihn selbst. Amen, amen.